Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Herzlich willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika, sage ich an Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Hello from Lake Placid. Hello, Jens. Du hast gehört, wie ich versucht habe, hier einen amerikanischen Akzent einzulegen auf mein Sächsisch. Es ist mir wahrscheinlich nicht gut gelungen.
Medium, sage ich mal. Medium. Apropos, bist du schon mal gefragt worden in den letzten Tagen, wie du den Burger haben willst? Da kannst du auch sagen Medium. Sag ich immer. Du offenbar noch nicht. Ich habe noch nicht ein Burgerbild gesehen von dir.
Und aus gutem Grund hast du noch keins gesehen, weil es noch keinen gab. Aber heute, während wir sie aufnehmen und Deutschland auf Mitternacht zusteuert, ist ja hier in Lake Placid an der Ostküste in Nordamerika sozusagen gleich Abendbrotzeit. Und heute wird es wohl den Burger geben. Er wird jetzt nicht ganz so festlich schmecken. Es sollte der Dynamo-Siegburger werden, aber ich denke, es wird trotzdem gehen.
Du, ich bin mal neugierig, was mir meine Community schreibt. Jetzt hat ja Dynamo das vierte Heimspiel in Folge nicht gewonnen, sondern nur unentschieden gespielt. Darüber werden wir gleich ausführlich diskutieren. Ob ich jetzt von der Kamille, also vom Kamillentee ablassen kann. Also da mich erreichten schon in der ersten Halbzeit mehrere Nachrichten. Kamillentee, weil es gab im Presseraum keinen Kamillentee. Dann bin ich in der Halbzeit hin, habe gesagt, ich brauche unbedingt Kamillentee, sonst kriege ich einen Haufen Ärger. Und dann habe ich in der zweiten Halbzeit diesen scheiß Kamillentee getrunken, aber es wurde ja dadurch nicht besser, es wurde eher schlechter.
Ja, aber warum? Ist doch ganz klar, vor dem Spiel, erste Halbzeit, muss die Brühe rumstehen. In der Halbzeit kannst du es nicht mehr retten. Du kannst dann ja einfach den Schalter umlegen oder die Tasse austrinken und sagen, jetzt läuft's.
Na, wenn du das so sagst.
Werbung.
Ihr könnt beim nächsten Heimspiel von Dynamo Dresden dabei sein. Das ist am 30. März, 16.30 Uhr. Und das Ganze könnt ihr mit Radeberger Pilsner, das ist unser Exklusivpartner, ihr könnt beim Radeberger Fansofa gewinnen. Das geht ganz einfach unter radeberger.de. Dort könnt ihr zwei exklusive VIP-Panoramaplätze gewinnen, inklusive eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschal, frisch gezapften Radeberger und vielem mehr. Für das Spiel gegen Wien Wiesbaden, 30. März, 16.30 Uhr. Und eins, bevor wir starten, wir haben letztes Mal gab es von dem einen oder anderen etwas Kritik. Wir hätten zu lange geredet. Es wäre schon ein halber Bob-Podcast geworden. Und wir hätten uns dann auch noch über Musik unterhalten. Das sollen wir alles nicht machen. Wir sollen über Fußball reden. Aber ich finde, so ein bisschen, um reinzukommen, ist das schon mal ganz gut. Und das kann man durchaus machen. Kleiner Hinweis vielleicht noch. Unsere nächste Live-Podcast-Veranstaltung steht quasi in den Startlöchern. Können wir das sagen, Tino?
Davon gehe ich aus. Also wenn jetzt, ich bin ja nur seit vergangener Woche hier und ein bisschen, also in Lake Placid und ein bisschen weiter weg von Dresden, wenn da sich jetzt nicht die Ereignisse mir unbekannterweise überschlagen oder verändert haben, gehe ich fest davon aus, dass wir uns am 10.04. zum nächsten Live-Talk treffen.
Am Tag nach dem Ingolstadt-Spiel.
Am Tag nach dem Ingolstadt-Spiel, ganz genau.
Und wahrscheinlich oder voraussichtlich im Stadion, und das ist ja rund um den Traditionsspieltag, und darum wird es auch in unserem Live-Podcast dann gehen.
Ganz genau, aber mehr verraten wir heute noch nicht, oder? Es wird besonders.
Ja, es wird besonders in allen Bereichen, auch was die Tickets betrifft, denn die wird es nicht zu kaufen geben, weil der Raum für diesen Live-Podcast ist sehr, sehr klein.
Wir könnten noch einen Tipp geben, passen wahrscheinlich wirklich nicht mehr als 25 Leute rein, oder?
Nee, ist richtig.
Ja.
Dann lass uns starten mit der heutigen Runde. Und wir freuen uns sehr, nach längerer Zeit hat bei uns eine kleine Podcast-Diät gemacht. Wir freuen uns umso mehr, dass er mal wieder dabei ist. Schreibt für die Kollegen des Kicker und der dpa unter anderem Lukas Böhmer. Lukas, guten Abend, darf man sagen, oder?
Guten Abend, darf man sagen, hi.
Lukas, was hast du über das Spiel geschrieben?
Was ich über das Spiel geschrieben habe?
Ja, über das 0-0.
Ja, glanzloser Punkt.
Glanzlos?
Naja, also in Summe muss man ja, also naja, glanzlos ist, also ich meine nicht, weil das Spiel glanzlos war, sondern am Ende ist das, was dabei rumkommt, glanzlos. Ne? Also es steht an einem Spieltag ein 0-0 gegen Dortmund 2, die in dem Spiel nicht allzu viel beitragen konnten. Es war ein sehr einseitiges Spiel. Am Ende zu der Punkt Dynamo mit Blick auf die Tabelle und auf die Ergebnisse der anderen doch auch irgendwie gut, aber irgendwie fühlt man sich ja damit nicht so richtig gut.
Das ist auch das Gefühl von Thomas Stamm, wobei der ja von mit der besten Hälfte in dieser Saison gesprochen hat.
Ich glaube, in Summe, das kann man vorne wegnehmen, bitter, dass wir hier nur einen Punkt mitnehmen, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, was wir an Chancen zugelassen haben und was wir dann auch vor allem in den ersten 45 Minuten kreiert haben. Ich habe vielleicht die beste Halbzeit gesehen von meiner Mannschaft hier, aber auch auswärts, wenn du siehst, wie dominant du die ersten 45 Minuten bist, wie viele richtig gute Situationen du kreierst, ist uns das in keinem Spiel bis jetzt gelungen. Der einzige, ja, wenn wir uns tropfen, ist dann die Chancenauswertung. Das müssen wir uns heute ankreien lassen, dass wir aus den vielen guten Chancen, gerade in der ersten Halbzeit, kein Tor gemacht haben. Wir haben das dritte Mal zu Null gespielt. Man kann ein paar positive Dinge aufzählen. Im Moment fühlt sich's nicht gut an. Trotzdem, hab's gerade den Jungs gesagt, keiner kann in die Glaskugel schauen und keiner kann sagen, was der Punkt am Ende der Saison wert sein wird. Jetzt fühlt sich's nicht gut an, weil wir, finde ich, gerade die ersten 45 Minuten eine sehr, sehr gute Halbzeit gemacht haben.
Wie hat's denn unser Mann in den USA gesehen?
Also die erste fand ich auch gut. Muss ich mal sagen, ob es die beste war, von mag ich jetzt nicht ganz zu sagen. Aber
da fehlten dann irgendwie die Tore, oder?
Die erste war aber, finde ich, so in Ordnung. Und die kann man auch akzeptieren, wenn du in der zweiten irgendwann ein Tor machst.
Konntest du es sehen, Tino?
Ja, das ganze Spiel.
Sag nochmal danke, VPN.
Danke, VPN.
Wie gesagt, am Ende dieses 0-0, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, alle sind so mit einem weinenden Auge rausgegangen aus dem Stadion vorhin, weil sie gesagt haben, die Vorlage vom Dienstag war halt so klasse.
Naja, ich sag mal so, die Vorlage war klasse. Und am Ende, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist es ja Tatsache auch ein Punkt, den man jetzt noch mal mehr hat. Und man hat die Tabellenführung ja sogar ausgebaut. Das Doofe ist halt, dass diese zweite Halbzeit so, ich will nicht sagen schlecht war, aber dass die deutlich hinter der ersten zurückblieb, dass es dann eben kaum noch Chancen gab. Und das sorgt dann eben für dieses, ja, doch eher schlechte Gefühl, mit dem man das Stadion verlassen hat und das auch mich hier am Bildschirm sozusagen beschlichen hat. Und am Ende, ganz am Ende war ich irgendwie auch froh. Also der Lucky Punch von Dortmund, der lag jetzt nicht wirklich in der Luft, aber stellt euch vor, der eine Schuss, der da von der Seite kam, wenn der da oben wieder ähnlich wie im Hinspiel im Winkel einschlägt, dann gucken wir uns alle ganz doof an.
Das muss man auch sagen, Lukas. Wenn es ganz doof kommt, verlierst du solche Spiele, wo du Chancen im Fast-Minutentakt hast in der ersten Halbzeit.
Das stimmt, aber hattet ihr in dem Spiel das Gefühl, dass das passieren kann? Also ganz ehrlich, ich hatte es nicht. Muss ich wirklich sagen, weil ich fand es schon auch ein Stück weit so beherzt, die Dortmunder, dass dann auch vor allem im zweiten Abschnitt versucht haben zu verteidigen, tiefer gestanden haben als im ersten Durchgang und das Dresden damit schwerer gemacht haben. So wenig hatte ich das Gefühl, dass die gute, vor allem sehr schnelle Offensivreihe, die Dynamo in den letzten Jahren ja auch leider immer mal wieder kennenlernen musste, gar nicht zur Entfaltung kommt, was zum einen für Dynamo spricht, die vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut dagegen gepresst haben und eigentlich jeden Konterversuch im Keim erstickt haben. Aber es spricht auch ein bisschen gegen den BVB, der sich in der zweiten Halbzeit sehr aufs Verteidigen konzentriert hat und um das nochmal aufzuhören, also ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, dass das heute schief gehen kann.
Ja, bei Dortmund hast du schon deutlich gesehen, nach dem Schlusspfiff, so auch in der Mixzone, dass die mit dem Punkt sehr, sehr happy waren. Und ich habe es auch selten zuletzt gesehen, dass eine Mannschaft wirklich nur 5 Feldspieler als Ersatz mitgebracht hat. Also die pfiffen ja personell auch aus dem letzten Loch.
Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich auch. Da war nicht mehr so viel, was sie nachlegen konnten. Und in Summe muss man ja für den BVB sagen, ist das Unentschieden bei Dynamo Dresden, vor allem nach dem, was wir in der ersten Halbzeit erlebt haben, ja, schon ein ziemlich starkes Ergebnis. Auf Seiten der Dresdner macht wahrscheinlich genau diese Überlegenheit, Ginko Schartina hat es auch in der Mixzone angesprochen, diese drückende Überlegenheit, diese Vielzahl an Torchancen, das waren, ich glaube, 8 Torschüsse, von denen mindestens 6 sehr gut waren, sehr gute Chancen waren. Plus 10 Standards allein in der ersten Halbzeit. Das macht wahrscheinlich dann in Summe dieses Gefühl, dass das zu wenig ist. Thomas Schwamm hat es nur einmal, weil ich glaube, er wollte da auch gar keinen Fokus drauf legen, ganz kurz angesprochen, dass man nicht weiß, was dieser Punkt mit Blick in die Glaskugel wert ist. Aber im letzten Jahr hätten wir uns über den Punkt am Ende vielleicht sogar gefreut. Also es klingt ein bisschen komisch, weil am Ende ist es zu wenig. Aber ich glaube, es ist in einer englischen Woche, wo man noch die Chance hat, auf 7 Punkte zu stellen, nicht das vernichtende Ergebnis.
Und das ist genau das Stichwort, englische Woche, 7 Punkte. In der letzten Woche, Jens, haben wir überlegt, was denn eine gute Ausbeute sein könnte. Da hatten wir uns dann zusammen mit dem Uwe Carter auf 7 Punkte geeinigt. Und Lukas sagt es gerade, die sind ja allemal noch drin. Wenngleich wir hätten wir gesagt, das Unentschieden in Essen und das hat der Heimsieg, der war sicherlich ganz fest eingeplant.
Na klar. Zu den personellen Veränderungen bei Dynamo konntet ihr die nachvollziehen. Schapina jetzt sein Startelf-Comeback nach seiner Verletzung, ist ja zuletzt immer mal eingewechselt worden. Und dann hat es Ayaz Zaza auch wieder in die Anfangself geschafft.
Gerade was Schapina angeht, konnte ich das schon verstehen. weil er wahrscheinlich der Spieler ist, der bei Dynamo im Kader das größte Potenzial hat, wenn es darum geht zu erkennen, wann ein Spiel Ruhe braucht. Und gegen einen Gegner, von dem man weiß, dass er sehr, sehr viele schnelle Spieler hat, wo es auch mal schnell hektisch werden kann, weil sie auch noch sehr jung sind, sich vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen aus der Taktik rausziehen lassen und dann doch eher ja den Instinkten nachgehen und Vollgas gehen, ist es, glaube ich, gar nicht der schlechteste Move gewesen, ihn da zu bringen. Würde es als positives Startelf-Comeback bewerten, auch wenn Winko Schabina jetzt nicht die Aktion hatte, an die ich in 2 Wochen noch denken werde, aber es ist zumindest auch nicht so, dass er seinen Einsatz nicht rechtfertigen konnte. Thomas Bram hat versucht herauszuheben, hat ihm attestiert, dass er vieles gut gemacht hat, nach langer Pause in der Startelf, aber auch einige Sachen hatte, die er besser machen kann. Und ich glaube, das ist am Ende das nach dem Spiel für ihn steht, dass ein bisschen Luft nach oben ist, aber er dem Spiel auf jeden Fall gut tut. Und bei Ali hat man gesehen, dass er gute Momente mit ins Spiel einbringen kann. Was mir bei ihm aber fehlt, und das war auch heute im Spiel so ein bisschen das Problem, ist Konstanz. Er hat gute Momente, aber er hat auch Momente Phasen im Spiel, wo ich das Gefühl hatte, er war jetzt 10 Minuten nicht zu sehen, übertrieben gesagt. Und da wünsche ich mir von ihm ein bisschen mehr Präsenz.
Du sagst 10 Minuten nicht gesehen. Ich habe ihn dann nach der Pause ehrlicherweise fast gar nicht mehr gesehen. Hatte die, wie ich fand, bis dato beste Chance, 28. Minute, dieser Schuss im Strafraum. Aber ansonsten, ja, kann man wahrscheinlich drüber streiten. Ich denke, er hat Toni Menzel verdrängt in dem Spiel. Kann natürlich auch, wir hatten die englische Woche gerade angesprochen, eine Kraft oder eine Dosierungsfrage sein, dass wenn man so ein breites Mittelfeld hat, in so einem gut aufgestellten Kader, dass man eben sich auch diesen in Anführungsstrichen Luxus erlauben kann, auch mal durchzuwechseln. Insofern kann man wahrscheinlich mit beiden Umstellungen leben, beziehungsweise sind die mehr oder weniger auch so zu erwarten gewesen.
Dann die vielen Chancen. Du bist ja gut reingekommen wieder in das Spiel, das muss man ja sagen. Das ist ja momentan so ein Markenzeichen von Dynamo Heimspielen. Aber anders als in den letzten Heimspielen belohnst du dich dann nicht gleich in den ersten 10 Minuten. Chancen waren da.
Weißt du, was der Unterschied war, Jens? Ich habe es mir aufgeschrieben. 8. Minute, Kopfball da Ferner. Und in den anderen Heimspielen ist er halt reingegangen. Ja, ja. Das war nicht die beste Chance, auch vom Christoph da Ferner nicht, aber es hätte so gepasst. Die allererste Chance hatte ja Niklas Hauptmann schon nach 5 Minuten, als der Ball dann plötzlich vor seinen Füßen lag, da im Strafraum. War jetzt sicherlich nicht so die Top-Chance, weil er unter Druck stand und die sehr eng war. Aber ja, dieses frühe Tor, was in den vorangegangenen Heimspielen immer da war, das fehlte heute.
Christoph, guten Abend. Was fangen wir mit dem Punkt an, mit diesem 0-0? Ist heute das große Manko die Chancenverwertung gewesen?
Ja, kann man vor allem für die erste Halbzeit gleich so sagen. Hat man in der Box, glaube ich, schon viele erste Kontakte. Aber da war dann entweder der Torwart noch da oder hinten am zweiten Pfosten noch vorbei. Es war ein Stück weit ärgerlich, weil ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir echt gut drin so. Zweite Halbzeit war man nicht mehr zwingend genug. Ist ein bisschen ärgerlich. Von dem her tut es schon weh heute, muss ich sagen, das Unentschieden.
Du bist dann auch irgendwie ein bisschen verzweifelt. Du hast den Rasen dann malträtiert nach deiner dritten guten Möglichkeit. Aber es gibt manchmal so Abende.
Ja, was heißt gute Möglichkeit? Ich will jetzt nicht sagen, dass es 100%ige waren. Auch der, wo auf den zweiten Pfosten kommt, der kommt ein bisschen eklig mit Prall. Versuche ihn halt noch zu drücken, aber es war heute so ein Tag, wo dann vorne keiner reingehen will. Wichtig ist, dass wir uns die Dinge rausspielen, aber heute ging der Ball irgendwie nicht über die Linie. Trotzdem in der zweiten Halbzeit müssen wir ein Stück weit besser Fußball spielen. Sind wir ein bisschen davon abgekommen. Hat Dortmund viele zweite Bälle gehabt, viele Konter gefahren. Von dem her, ja, schwierig, aber wir müssen uns jetzt sammeln und am Samstag geht es eh weiter.
Hat euch irgendwie die Vorlage der Ergebnisse von gestern mitgespielt? Habt ihr gesagt, Mensch, wir könnten die Tabellenführung weiter ausbauen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich schon echt einen guten Spirit erlebt vor dem Spiel in der Kabine und auch im Training, weil wir eigentlich schon richtig heiß waren. Ich glaube, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen. Deswegen umso bitterer, dass wir es dann heute nicht in 3 Punkte ummünzen konnten, weil das klare Ziel auch war. Ja.
Wenn man die englische Woche mit 7 Punkten beendet, wäre es aber trotzdem eine sehr gute englische Woche. Jetzt müsst ihr in der ersten halt nachwaschen.
Ja, 100%. Also Samstag gibt es nur ein Ziel, 3 Punkte. Ich glaube, es wissen alle, dass es ein brutal schweres Auswärtsspiel wird, weil Essen gerade mit die formstärkste Mannschaft der Liga ist. Haben sie auch im Trainingslager gehabt. Von dem her wissen wir schon, was auf uns zukommt. Aber Ich glaube, wir können schon mitnehmen, auch auswärts. Jetzt haben wir zum dritten Mal zu null hinten gespielt. Ich glaube, das ist schon ein Faktor, der auch jetzt am Samstag wichtig sein kann. Und von dem her, ja, jetzt einfach schnell schauen, gut essen, gut schlafen, gut regenerieren und dann geht's weiter.
Lämmer hatte Chancen, Hauptmann hatte Chancen, Sasa habt ihr schon erwähnt, da ferner. Also Möglichkeiten waren da im ersten Durchgang. Eigentlich musste mindestens mit einem 1-2-0 in die Halbzeit gehen. Oder sehe ich das jetzt zu sehr durch die Dynamo-Brille?
Nee, ich glaube, das kann man wirklich so unterschreiben. Wie Kino gerade angesprochen hat, in anderen Spielen hat es halt geklappt und jetzt war es halt mein Spiel, wo es nicht geklappt hat. Also ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit normal, so groß wie der Ärger jetzt darüber ist. Ich glaube, im Verlauf der Saison ist das mehr als normal, dass das dann mal nicht passiert. Was aber in den kommenden Spielen, und da haben wir ja auch mal ein paar vor der Brust, dann nicht passieren sollte, ist, dass nach einer sehr starken ersten Halbzeit der Druck in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit fehlt. Weil ich glaube, wenn man da Dortmund, die ja zugegebenermaßen tiefer standen und Dynamo damit ein bisschen schwerer gemacht haben, aber wieder eine ähnlich große Aufgabe für den Kopf mitgegeben hätte, unabhängig davon, ob dann gleich die erste oder zweite Chance reingeht. Ich glaube, dann hätte man die schon auch mental noch mehr einschnüren können, weil das Stadion war ja auch da. Und ich glaube, das hätte es einfach gebraucht, noch ein bisschen mehr Vollgas in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit.
Bleiben wir mal noch bei der ersten Halbzeit. Die vielen Möglichkeiten, unter anderem ja auch, ja, wie gesagt, Christoph da ferner. Hat der heute einfach so einen Abend gehabt, wo man sagt, naja, passiert eben doch mal dem Top-Torjäger der dritten Liga, dass die Dinger nicht reinrutschen?
Na, ich sag mal, die Kopfbälle, die er hatte, 8., 20., 30. Minute.
Mitgeschrieben.
Natürlich. Mitgeschrieben. Hallo, ich will vorbereitet in so einen Podcast. Außerdem gab es heute keine Bob-Entscheidung. Da könnte ich mich voll und ganz Dynamo hingeben. Also ich habe natürlich mitgeschrieben, ich kann mir das ja nicht mehr merken in meinem fortgeschrittenen Alter. Also 8., 20., 30., die waren alle okay und an guten Tagen geht der in der 20. oder 30. auch rein. Ich glaube, bei dem einen oder anderen hat sich der Christoph der Ferner auch selbst geärgert, weil die gar nicht so schlecht waren. Aber ich glaube, die größte Chance war dann doch die in der 42., wo er da so im Fallen mit dem Fuß rankommt. Das war halt wahrscheinlich so das Ding, wo du dir als Torjäger sagst, den musst du eigentlich wahrscheinlich machen. Selbst wenn du da ein bisschen ins Fallen gerätst, in Rücklage gerätst und der Dortmunder Torhüter bei den zwei, drei Sachen dann auch, wie ich fand, jetzt nicht überragend, aber schon richtig gut reagiert hat. Ja, es fehlt dir heute eben dieses Mühe, was du vielleicht in den Wochen davor hattest, fehlte. Und das dummerweise aber bei jeder Möglichkeit.
Sehe ich ähnlich. Na, also ich meine, wenn man schon nur mal die Parallele zum Spiel gegen Alemannia Aachen wenige Tage davor nimmt, da ist es halt auch eine Situation, die eigentlich gar nicht so wirklich eine werden muss, die zum 1-0 führt. Zwei gute Kontakte, die da reichen. Und diesmal waren es auch gute Kontakte, die eine Chance einleiten, aber halt nicht der Finale. Ich sehe das gar nicht so verbissen heute am Abend.
Aber dann die zweite Halbzeit. Warum kannst du in der zweiten Halbzeit, klar, das hat auch sicherlich ein bisschen mit englischer Woche zu tun und mit Kräfteverschleiß, aber warum gelingt es dir nicht, ansatzweise an die erste Halbzeit anzuknüpfen? Warum ist da so ein Bruch da gewesen?
Ich wollte ja eigentlich vorhin schon sagen, ich fand die erste Halbzeit jetzt, man kann auch mit diesen quasi vielen Chancen auch wirklich mit dem 0-0 mal in die Pause gehen, wenn du in der zweiten dann weiterspielst. Aber da wird wahrscheinlich Thomas Stamm einwenden. Ja, ja. Und so ist es ja dann auch gekommen. Dortmund hat das natürlich erkannt und kommt dann verändert, taktisch verändert aus der Kabine, spielt, Lukas hat es angesprochen, ein bisschen defensiver, macht Dynamo schwerer und dann kommt wahrscheinlich das dazu, Jens, was du sagst. Dann wird es vielleicht schon eine Kraftfrage. Zum Beispiel auch bei Vinko Schapina, der eben, könnte ich mir vorstellen, nach so einer langen Pause, Muskelfaserriss, eben auch noch nicht bei, wie man immer so schön sagt, 100% ist und dann reicht's bei ihm eben auch noch nicht für 90 Minuten Volldampf. Und dann sind wir wieder bei den Puzzleteilen, die dann so zusammenkommen. Aber unterm Strich ist mir der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit zu eklatant und zu deutlich. Und deswegen halt auch dieses schlechte Gefühl, auch wenn es der Lukas gar nicht so verbissen sieht. Mit Blick auf die Tabelle hat er ja recht.
Wie gesagt, ich sehe das jetzt dann trotzdem noch so, dass ich sage, okay, du hast wenigstens nicht verloren. Weil in der Rückrunde der Vorsaison, über die wir eigentlich alle nicht mehr reden wollen, hättest du dieses Spiel verloren.
Das ist definitiv so. Das hat uns das letzte Jahr ja leider gelehrt. Ich glaube, in Summe, was sich Thomas Stamm und was sich die Spieler für die kommenden Spiele ein bisschen auf die Fahne schreiben müssen, ist, dass nicht eine starke Halbzeit reichen wird, ne? Weil wenn man es mal anschaut, die letzten zwei Spiele war es eben gegen Aachen genauso, dass du in Summe eine solide Phase hattest, gar nicht mal in der ersten oder zweiten Halbzeit, sondern eine solide Phase im Spiel Die hattest du auch in diesem Spiel, aber du hast nicht konstant genug gespielt, um einen Gegner, um so einen Gegner dann auch in die Knie zu zwingen. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich erwarte, dass Dynamo jedes Spiel dominiert. Darum geht es mir gar nicht. Aber es geht darum, dass ein Bewusstsein dafür geschafft wird, dass man mit dieser Klasse, die im Kader steht, einen Großteil der Liga über einen Großteil eines jeden Spiels so bearbeiten kann, dass es irgendwann reicht und dass zumindest der Gegner nicht das Gefühl hat, dass er irgendwas was holen kann. Und ich hatte schon das Gefühl, dass bei Dortmund in der zweiten Halbzeit genau das aufkommt, dass die gemerkt haben, okay, die versuchen zwar, aber die verzweifeln auch ein bisschen daran, dass es jetzt nicht geklappt hat. Und wenn wir nur lang genug stillhalten, dann wird es heute hier für uns reichen. Und auch die Dortmunder werden dann gespürt haben in den letzten 10, 15, vielleicht sogar in den letzten 20 Minuten, dass Dynamo eben hier nicht mehr alles riskieren wird, um diesen Sieg zu erzwingen.
Das ist ja die Sache, wo ich sage, boah, damit habe ich so ein Mini-Problem, dass du dann am Schluss nichts mehr groß zum Zusetzen hattest. Du erinnerst dich an die Hinrunde, Lukas, da hattest du in der Schlussphase immer noch mal deine Momente und da hast du Spiele gedreht, da hast du dann Spiele in deine Richtung gezogen und hast auch Last-Minute-Tore gemacht. Heute, ganz ehrlich, hatte ich dann nicht mehr so das Gefühl, dass hier noch irgendeiner vom Baum fällt.
In der Tat war es so, je länger das Spiel dauerte in der zweiten Halbzeit, desto mehr nahm die Torgefährlichkeit ab. Und auch die Wechsel, ich meine, Thomas Stamm hat reichlich, oder macht er ja eigentlich schon regelmäßig, dass er seine 5 Wechselchancen ausnutzt. Hat er auch heute gemacht, hat, fand ich, auch zeitig genug gewechselt. Und da passierte nicht viel. Da hat mir noch Mika Bauer am besten gefallen, der, wie heißt es immer so schön, für ein bisschen Belebung sorgte, aber es blieb dann eben doch Stückwerk. Und alle anderen, es hat überhaupt für keinen Unterschied gesorgt. Das Spiel ging so weiter. Im Gegenteil, eher kam Dortmund dann doch jetzt nicht wirklich gefährlich vors Dynamo-Tor, aber zumindest immer öfter mal in die Dynamo-Hälfte. Und das war ja in der ersten Halbzeit wirklich die Ausnahme.
Am Ende eben ein 0-0. Ein typisches 0-0 oder ein 0-0 der besseren Art und Weise?
Naja, ich glaube, in Summe, wir merken es ja selber, dass wir versuchen, uns irgendetwas herauszupicken, was jetzt gut oder was was schlecht war, dass wir irgendwo versuchen, Anknüpfungspunkte zu finden. Aber irgendwie so richtig greifbar ist dieses Spiel ja in Summe, für uns alle drei nicht so richtig. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass es eins der besseren Art und Weise ist. Aber ich habe es auch vorhin schon gesagt, das ist jetzt auch kein ganz dramatisches. Ne? Also ich glaube, es geht einfach darum, dass man aus diesem, aber auch aus dem Spiel gegen Aachen in Summe dann etwas mitnimmt für die letzten Spiele. Und dazu gehört dann auch, dass dringend die Gefahr bei Standards, auch was Thomas Stamm wieder angesprochen, man muss sagen, wieder kritisiert, dass genau in diesen Phasen, wo halt vielleicht mal die zündende Idee fehlt oder wo man sich eben nicht auf eine Einzelaktion verlassen kann, dann die Gefahr über Standards größer sein muss. Und das ist tatsächlich was mir in der zweiten Halbzeit ein bisschen gefehlt hat. Bei Tino habe ich die Kopfbälle allein von der Ferne aufgezählt in der ersten Halbzeit. Also da war schon davon auszugehen, dass man im Luftkampf überlegen ist. Und da kam dann in der zweiten Halbzeit auch mit dem Stefan Kuttke, der ja nachgewiesenermaßen ein guter Kopfballspieler ist, tatsächlich auch ein Stück zu wenig. Kram hat es ein bisschen damit begründet, dass die beiden Außenverteidiger in den ersten 30 Minuten sehr hohes Laufpensum hatten. Das stimmt, das mag sein und dass da vielleicht nicht mehr die Flanken kamen, aber ich meine, da gibt es auch andere Spieler, die Bälle in den Strafraum schlagen können. Und das war nicht das Mittel der Wahl.
14 Eckbälle hast du gehabt. Also da waren ein, zwei schon gefährlich. Aber gerade die in der zweiten Halbzeit haben bei mir nicht für Schnappatmung gesorgt.
Aber Jens, das waren zwar 14 Eckbälle in der ersten Halbzeit, glaube ich 10. Das spricht auch nochmal für die gute erste Halbzeit. Aber ich habe mir keine einzige Chance notiert, die aus einem Eckball direkt entstanden ist. Und da waren wir Tatsache in dieser Saison dann auch schon mal weiter. Und wenn ich an die zweite Halbzeit denke, fällt mir der Freistoß ein von Sascha Riesch aus einer wirklich sehr, sehr guten Position. Du musst daraus nicht zwingend ein Tor werden, aber der Ball blieb ja an der Mauer hängen. Und das ist dann schon irgendwie bezeichnend für Dynamos, zumindest am heutigen Tag, Standardausbeute.
Aber ich will mit was Guten auch noch das Spiel irgendwie so ein bisschen beschließen. Du bist zum dritten Mal hinten zu null geblieben. Also die Defensive kriegt langsam eine gewisse Struktur.
Und wie heißt es so schön, gerade hier im Amerikanischen, der Angriff gewinnt Spiele und die Abwehr Meisterschaften.
Defense wins Championships.
Insofern ist vielleicht Dynamo gar nicht auf dem schlechten Weg.
Können wir das jetzt als positiven Randfakt erwähnen oder ist da mehr dahinter?
Ne, ich glaube schon, dass es eine positive Erkenntnis ist, dass sich die Viererkette um Stermahoti, Böning und Risch jetzt da manifestiert, das muss man schon so sagen, weil da wurde ja gerade jetzt in der Runde sehr viel hin und her geschoben, was, auch wenn Trainer das nicht gern hören wollen, dann schon das Potenzial birgt, für Unruhe zu sorgen. Ich glaube, die vier machen das grundsätzlich ziemlich gut. Das Innenverteidiger-Duo scheint sich mehr und mehr zu finden. Und auch die beiden Außenverteidiger machen das ja grundlegend sehr ordentlich. Ich glaube, dass das wirklich ein gutes Fundament ist. Wenn jetzt auch noch Pinko Schapina als defensiver Abräumer und Taktgeber zurückkommt, ist das wirklich sehr, sehr gut, was Dynamo da hinten anbieten kann und sollte auch für die kommenden Spiele die Grundlage sein für gute Spiele. Weil man muss ja sagen, dass heute wirklich nichts durchkam. Es gab in Summe gab es zwei Chancen, eine in der ersten, eine in der zweiten, mehr oder minder. Aber es war ja jetzt auch nicht so, dass Tim Schreiber im Spiel gegen Aachen, korrigiert mich, wenn ich das komplett falsch sehe, super oft geprüft wurde. Da gab es zwar viele Abschlüsse, das waren dann aber schon eher welche, die ich als, naja, der Situation geschuldet, dass Dynamo dann sehr tief stand, Aachen dann auch viele Abschlüsse gezogen hat. Aber es war jetzt auch nicht so, dass Tim Schreiber herausragend da parieren musste. In Summe glaube ich, und das will ich eigentlich sagen, dass Tim Schreiber fünf gute Leute vor sich hat, die ihm auch die Möglichkeit geben, gerade weiterzuwachsen, weil auch er hatte ja immer mal kleine Wackler drin, hat auch in Aachen mit dem Fuß jetzt nicht die größte Ruhe bewiesen, aber ich glaube, dass sich da der eine gerade auf den anderen verlassen kann. So kriegen wir es rund und ich glaube, dass Dynamo da gut aufgestellt ist für die kommenden Spiele.
Ich würde mal sagen, die Stärke von Aachen, die kriegt er jetzt auch nochmal durch den Auswärtssieg in Ingolstadt Beleg. Also, dass die keine Landkundschaft sind. Und das finde ich, haben sie auch, vielleicht reden wir auch gleich noch zwei Sätze dazu, denn du warst am Tivoli mit dabei, am Samstag schon bewiesen.
Lasst mich nochmal ganz kurz zu heute was sagen. Also ich fand die beiden Außenverteidiger heute die besten, die auffälligsten auf Dresdner Seite. Und dass diese quirligen, schnellen Dortmunder Tatsache nach vorn in der Offensive auch so wenig zeigen konnten, hatte, fand ich dann doch auch mit Andy Hoti und Lars Bünning zu tun. Insofern schließe ich mich da an. Die Viererkette scheint vorerst erstmal gesetzt zu sein. Zum Spiel in Aachen kann ich nichts sagen, denn da wurde Francesco Friedrich gerade zeitgleich Zweierbob-Weltmeister. Da müsst ihr euch jetzt nochmal austauschen.
Der ist aber erst am Sonntag Zweierbob-Weltmeister geworden. Das aber war am Samstag.
So eine WM-Entscheidung,
der erste Lauf.
So eine WM-Entscheidung besteht ja aus vier Läufen. Und auf dieser Bahn hier geht es so eng zur Sache, Jens.
Da ich weiß, aber die Entscheidung fiel dann doch erst am Sonntag, oder?
Also das ist korrekt.
Richtig.
Perfekt gemacht hat er es am Sonntag. Aber wenn der Samstag schon nicht so gelaufen wäre, das ist dann nicht wie im Fußball mit erster Halbzeit, zweiter Halbzeit. Du kannst dann schlecht was ausgleichen, wenn du in der ersten Halbzeit, in dem Moment, ersten oder zweiten Lauf schon was verrammelst.
Hat sich, weil wir ganz kurz beim Bob nochmal sind, eigentlich René Spies gefreut, dass sein VfL Bochum in München gewonnen hat? Hat er davon was mitbekommen oder ja, war der dann auch genauso wie du? Du hast ja offenbar von Dynamo wenig mitbekommen, in seine Bob-Angelegenheiten vertieft.
Also ich glaube, da kann ich für René Spies und für mich gleichermaßen sprechen. Wir haben die wichtigen Fakten des Wochenendes mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Dynamo dank eines Treffers von Niklas Hauptmann 1-0 in Aachen gewonnen hat und ja, René Spies hat sich sehr über die doch mittelgroße Sensation seines VfL Bochum gefreut, der in München zurücklag und dann doch noch gewonnen hat. Also insofern, Bilder haben wir wahrscheinlich beide wenig gesehen vom Wochenende, aber die Fakten wissen wir.
Aber du hast Bilder im Kopf, Lukas. Du warst Tivoli mit dabei, da hast den Stadionpunkt dir dort geholt. Mit ein paar Tagen Abstand, es war wirklich, glaube ich, wichtig fürs Gefühl, dass du auch auswärts gewinnen kannst. Und das hatte natürlich die Brust auch breiter gemacht, dieser 1-0-Sieg.
Das ist definitiv so, auch wenn man ja schon ergänzen muss, dass auch jedem Spieler direkt nach Abpfiff klar war, dass es gerade in den letzten Sekunden des Spiels schon hätte auch nochmal kippen können. Also ich glaube, auch da war sich jeder bewusst, dass man da auch reichlich Glück hatte.
Ja, du sprichst sicherlich die Schiedsrichterentscheidung an, aber ich sag mal jetzt, also Glück mit dem Schiedsrichter, also wir hatten auch schon Pech mit dem Schiedsrichter. Da bringe ich jetzt den blöden Spruch und zahle auch 3 Euro in irgendein Phrasenschwein dieser Welt. Das gleicht sich ja dann irgendwie aus. Das hat ja der Thomas Stamm dann nach dem Spiel gesagt.
Und das haben wir doch heute erlebt. Also wahrscheinlich hätte Dynamo am Samstag in Aachen nicht zwingend den Sieg verdient gehabt, dafür heute umso mehr. Nun wäre das am Samstag unentschieden ausgegangen und heute hätten sie einen Heimsieg gewonnen, würde es wahrscheinlich der Wahrheit auf den Platz näher kommen, aber Thomas Stamm, es gleicht sich während der Saison immer wieder aus, ja. Insofern musst du so eine Spiele in Aachen eben einfach auch mal ziehen und ein bisschen Glück gehört dazu, so wie Dynamo im Laufe der Saison auch schon das eine oder andere Mal jetzt nicht von der Schiedsrichterentscheidung begünstigt war.
Was ich aber gesehen habe, weil das hast du ja auch so ein bisschen gefragt, welche Bille sich eingebrannt haben, Jens, ist ein sehr, sehr starker Niklas Hauptmann, der in allen Bereichen, auch heute, auch wenn er heute kein Tor gemacht hat, für mich momentan der Spieler ist, an dem sich alle auch hochziehen können oder hochziehen sollten, weil der ist ein Vorbild also das ist er immer, aber jetzt nochmal im Besonderen, also er fällt einfach immer wieder auf, weil immer wenn er irgendwo gebraucht wird, ist er da, dann seine technische Finesse haben wir schon sehr, sehr oft auch hier im Podcast besprochen und er wird jetzt auch durch seine Tore, die er erzielt hat, in der Rückrunde auch zu einem Matchentscheider, eben genau in so den Spielen, wo es eng ist, wo man sich vielleicht über eine Einzelaktion in Vorteil bringt, da ist er wirklich, wirklich der Mann gewesen für mich in Aachen mal wieder. Ein weiteres Bild, was sich da auch schon eingebrannt hat, wir haben es heute auch nochmal bestätigt bekommen, ist, dass die Viererkette sich findet. Auch das war da entscheidend. Auch da haben alle, mit denen man nach dem Spiel gesprochen hat, sehr großen Wert drauf gelegt, das zu unterstreichen, wie kompakt man das verteidigt hat, dass man das geschafft hat, dass man zu Null gespielt hat. Das hat sich eingebrannt. Aber leider haben sich fernab des Platzes ja auch wieder ein paar andere Bilder mit eingebrannt von unschönen Szenen im Stadion und auch im Umfeld. Auch das schwingt ein bisschen mit, wenn ich zurück an Aachen denke.
Zurück nochmal zum Sportlichen. Wer solche Spiele gewinnt, ... hatte ich dann immer wieder am Samstag gehört.
Wer solche Spiele gewinnt, ich würde den Satz jetzt lieber nicht vervollständigen wollen, zumindest nicht mit dem, was man gemeinhin sagt. Vielleicht eher so, der sollte fleißig weiterpunkten, weil wir sehen gerade am Beispiel von Cottbus, wie fragil doch das gerade in dieser dritten Liga immer sein kann. Insofern ist der Punkt heute wahrscheinlich sogar unterm Strich ein guter, wenn ihn Dynamo am Samstag in Essen, wie heißt es so schön, etwas veredeln kann. Und wenn da mit das 3 Punkte wären am Samstag, dann wäre eigentlich alles perfekt.
Es geht genau darum, jetzt nachzuwaschen, weil dann können wir wirklich ein Fazit darüber ziehen. Ne? Bleibst du in der englischen Woche bei 4 Punkten stehen, ist das definitiv zu wenig. Auch mit 5 Punkten, ich glaube, da würde sich, ja, je nachdem, wie das Spiel läuft, aber so in Summe 5 Punkte hätte man bei Dynamo, glaube ich, vorher nicht unbedingt unterschrieben. Wenn du 7 holst, dann ist alles sehr, sehr in Ordnung, gerade mit dem Blick auch auf die Konkurrenz. Ich meine, momentan ist Dynamo der Gejagte, ne? Und jeder, der näher an Dynamo ran will, muss mehr Punkte holen. Und da ist bei 7 Punkten oder wäre bei 7 Punkten aus 3 Spielen nicht so viel Luft mehr nach oben. Deswegen, ja, ich bin wirklich gespannt, was am Wochenende gegen Essen passiert.
Ja, ich hatte das neulich schon mal diskutiert mit jemandem, der so in der Verfolgerrolle ist. Und die müssen natürlich jetzt punkten. Dynamo ist ja Gejagter. Da kannst du dir auch mal so ein Unentschieden erlauben. Und trotzdem, nach der Vorlage vom Dienstag, nachdem Cottbus wieder nicht gewonnen hat, nur 2-2 gegen Hannover 2, nachdem Saarbrücken verloren hat, wo wir alle gesagt haben, oh, nach dem Wochenende, nach dem Sieg im Topspiel gegen Cottbus, jetzt ist es Saarbrücken ist jetzt der große Gegner. Und es lag da auf dem Teller, aber das ist dann halt die dritte Liga. Die dritte Liga ist nicht zu tippen und die dritte Liga ist einfach verrückt.
Das ist definitiv so und wir sind ja jetzt, am Ende kommt man ja gedanklich immer wieder auch auf den Punkt, den wir jetzt auch in der Diskussion schon mehrfach hatten. Du drohst natürlich oder du läufst natürlich Gefahr, dass du, wenn du immer das denkst, dass du Vorlagen von anderen aufnehmen kannst oder musst, ein bisschen den Kokos zu verlieren, zu überpacen. Und das hat Dynamo halt heute nicht gemacht. Und ich glaube, auch das ist ein entscheidender Schritt in so einer Saison, dass man verstehen muss, ja, wann ein Punkt auch mal wichtig ist.
Wie fühlt sich das bei dir an, Tino, mal?
Naja, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, wenn du auswärts nicht gewinnst, ganz im Gegenteil, wenn du auswärts dann doch regelmäßig verlierst, stehst du ja zu Hause unter Druck, gewinnen zu müssen. Jetzt können wir mal die letzten 2 Spiele nehmen, dann gewinnst du wie auch immer in Aachen und holst heute gegen Dortmund wie auch immer einen Punkt. Da bist du bei 4 Punkten, teilen wir durch 2 Spiele, sind wir bei dem 2-Punkte-Schnitt, den Thomas Stamm so gerne hätte und der eben in Aufstieg in die zweite Liga so gut wie garantiert. Insofern, für die 2 Spiele stimmt die Bilanz. Jetzt müssen wir mal gucken, was am Samstag passiert. Aber im Grunde ist Dynamo auf dem richtigen Weg und insofern kann man dieses 1-0 von Aachen Tatsache als ein Statement-Sieg bezeichnen und am Ende, auf die englische Woche betrachtet, Stand jetzt, hat Dynamo heute gepunktet. Das ist anderen Mannschaften, zum Beispiel Saarbrücken, gestern jetzt nicht gelungen.
Weil wir jetzt schon häufiger über ihn gesprochen haben, hören wir mal rein, was Vinko Schapina zum Spiel gegen Dortmund 2, aber auch zum nächsten Spiel, was ja für ihn ein besonderes sein wird, gesagt hat.
Winko, wie war's, das Comeback in der Startelf?
Ja, für mich persönlich schön. Ich habe lange darauf hingearbeitet, lange Zeit in der Reha verbracht. Klar, in den letzten zwei Spielen auch Kurzeinsätze gehabt, aber von Anfang an ist immer nochmal was anderes. Ich wollte gut reinkommen, der Mannschaft natürlich helfen mit meiner Art und Weise und gesund bleiben. Ich denke, das ist mir über den Großteil der Zeit schon gelungen. Bin aber natürlich traurig, dass wir heute nicht, oder so ein bisschen verärgert, dass wir heute nicht drei Punkte mitgenommen haben.
Woran hat das gelegen?
Ja, ich glaube, es ist offensichtlich heute. Wir hatten in der ersten Halbzeit, waren wir krass überlegen. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Saison schon in der Halbzeit jemals so überlegen waren. Extrem viele Torschancen herausgespielt. Leider geht halt nicht rein. Manchmal passiert das, manchmal ist Fußball so. Dann denkt man sich, okay, wir haben noch eine zweite Halbzeit. Hatten wir auch die Spielkontrolle, waren aber nicht mehr so zwingend torgefährlich. Trotzdem hatten wir noch ein paar Gelegenheiten. Das Positive ist, dass wir uns so viel herausgearbeitet haben und die Spielkontrolle und dass wir zu Null gespielt haben. Aber wenn du diese drei Punkte als positiv siehst, dann ist natürlich sehr negativ, dass man nur einen Punkt mitnimmt.
Und wenn es ganz doof läuft, du weißt, wie solche Spiele laufen, rutscht dann hinten nochmal einer rein und dann stehst du ganz betröppelt da.
Richtig, da hast du recht, das kommt im Fußball auch vor. Deswegen Kompliment an die Mannschaft. Wir haben sehr geschlossen verteidigt. Im Gegenpressing waren wir sehr geschlossen. Das zeichnet uns schon so in den letzten Wochen auch aus. Und das braucht es auch, um erfolgreich zu sein, hundertprozentig. Deswegen, das ist auf jeden Fall das Positive zu Null.
Reicht deine Kraft aus für einen zweiten Startelf-Einsatz innerhalb von drei Tagen?
Das wird sich morgen und übermorgen zeigen, glaube ich. Aber ich lasse es auf mich zukommen. Jetzt ist wichtig zu regenerieren, nicht nur für mich, sondern für alle. Auch die Jungs, die jetzt nicht irgendwie verletzt waren, müssen natürlich gut regenerieren, weil es natürlich zwei Spiele jetzt in drei Tagen sind oder vier Tagen. Ja, ist natürlich hart.
Die Floskel, das ist ein Spiel wie jedes andere am Samstag, wird jetzt von dir nicht kommen.
Nein, ist natürlich ein besonderes Spiel, klar. Aber da gehört es natürlich, das auszublenden. Mit den Jungs kann man vor dem Spiel oder am Tag davor oder nach dem Spiel quatschen und sich freuen, sich wiederzusehen. Aber im Spiel ist voller Fokus natürlich auf das Spiel. Und da ist es halt dann wirklich so, dass es nur um drei Punkte geht im Endeffekt. Und ist ein Gegner wie jeder andere dann.
Aber dein Ex-Verein ist gut drauf aktuell.
Ja, ich hab's prophezeit, wenn ich mich nicht täusche. Im Trainingslager in der Türkei habe ich gesagt, oberes Mittelfeld. Die waren auch in der Hinrunde, man hat es ja hier in Dresden gesehen, als wir gegen sie gespielt haben, nicht wirklich schlecht. Ich glaube, dass einfach ein paar Stellschrauben gedreht werden mussten. Und aktuell sehr gut drauf, wissen wir. Nehmen wir sehr ernst, analysieren wir sehr ernst, wie jeden Gegner. Und gehen natürlich mit dem klaren Ziel, drei Punkte nach Hause mitzunehmen.
Ja, jetzt geht's am Samstag an die Hafenstraße nach Essen. Essen, zweitbestes Rückrundenteam. Haben zwar auch verloren gegen Viktoria Köln, aber trotzdem, das ist schon irgendwie eine andere Mannschaft in der Rückrunde als noch in der Hinrunde.
Ja, gegen Viktoria Köln kann man mal verlieren.
Ich wusste gar nicht, dass du jetzt Viktoria Köln Anhänger geworden bist.
Nee, das nicht. Aber tatsächlich haben die ja auch wirklich Spieler in ihren Reihen, die richtig gut kicken können. Und auch das müsste man in Dresden ja leidlich erfahren. Also die haben sechs Siege jetzt geholt schon in den Spielen, dazu noch ein Remis. Und ich glaube, dann sind es noch zwei Niederlagen. Genau mit der von heute sind es zwei. Da hat ein Umdenken stattgefunden. Und Winko Schapina hat es ja auch im Ton schon angesprochen. Das waren wahrscheinlich gar nicht so die großen Stellschrauben, die da gedreht werden mussten. Das waren am Ende viele kleine, die ein bisschen ineinander finden mussten. Und dann hat man für ihn ja auch endlich, das hat in der Hinrunde ein bisschen gefehlt, einen Ersatz gefunden mit Jasula, der die Arbeit vor der Abwehr jetzt sozusagen macht, der da ein Anker ist und dann auch von Spielern wie eben zum Beispiel Ahmed Aslan auch ja genügend Zeit verschafft und genügend Sicherheit verschafft, sich eben auch wirklich auf das Hauptaugenmerk ihrer Arbeit, auf die Offensive zu konzentrieren. Und da ist Essen aktuell ziemlich stark. Was sie aber auch sehr, sehr gut machen, ist die Defensivarbeit. Und das finde ich dann tatsächlich auch wirklich sehr spannend, nachdem wir jetzt gegen Aachen sehr, sehr viele Chancen hatten, nachdem es gegen Dortmund 2 heute sehr, sehr viele Chancen gab, trifft man nun auf eine Mannschaft, die jetzt in der Rückrunde das 7 Gegentore bekommen hat. So, und da bin ich gespannt, ob das sich dann auf die Dresden Offensive gern messen lassen.
Musste effektiver sein. Tino Stille in Lake Placid?
Was soll ich sagen? Ja, ihr habt es gut zusammengefasst und Jetzt sind wir, glaube ich, genauso gespannt, wie wir vor dem Auswärtsspiel in Aachen waren, wie das jetzt in Essen läuft. Und auf diese Rückrundentabelle, ja, das ist natürlich ein Fakt, keine Frage. Andererseits, das Spiel heute zeigt halt, ich glaube, Thomas Stamm, wenn du die Frage ihm am Freitag in der Pressekonferenz stellst, er wird darauf antworten, ja, jetzt können wir mal gucken, wie wir den Fokus wählen. Nehmen wir die Rückrunde, klar, dann sieht das so aus, als sei das ein Spitzenteam. Nehmen wir jetzt die letzten Tage, dann haben auch die gegen Viktoria Köln verloren. Also kann jetzt auch nicht so überragend sein. Also die Wahrheit liegt am Ende, da werfe ich jetzt einen auf den Platz. Und da hat's Dynamo am Ende, finde ich, auch mit dem Kader, den sie haben, mit der breiten Brust, die sie haben dürfen, am Ende dann doch immer selbst in der Hand, auch in Essen, was da für ein Ergebnis rauskommt.
Und plötzlich stimmt diese komische Aussprache, die ich noch nie mochte, aber ich zum ersten Mal nehme ich sie mir ein Stück an, von Spiel zu Spiel. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, weil wenn man jetzt die letzten Minuten zurückdenkt, haben wir immer versucht, kleine Wege, kleine Probleme oder Problemlösungen zu finden. Wir sind dann am Ende aber immer darauf gekommen, dass es am Ende doch sehr individuell ist, was in den einzelnen Spielen passiert, was klappt, was nicht klappt. Und irgendwie ist es doch auch ganz spannend, oder? Dass es nicht so die Muster zu erkennen gibt, dass es nicht so das Problem oder das, was immer funktioniert, worauf man sich verlassen kann, sondern dass jedes Spiel irgendwie auch ein bisschen, ja, eine Besonderheit bereithält. Also zumindest macht mir das gerade großen Spaß, die Spiele zu verfolgen, weil es immer was Neues gibt, was man sehen kann, worüber man sich aufregen kann, was man für dich sehen kann und im nächsten Spiel als eh ganz anders.
Ein Sieg in Essen wäre auf jeden Fall ein Novum, ein Dynamo-Sieg, weil an der Hafenstraße hat man noch nie gewonnen.
Tatsache, ist das so?
Hm. Okay. Oder kannst du dich an den Sieg dort erinnern?
Nö, ehrlicherweise nicht. Nö, ich habe es jetzt nicht so mit der Statistik. Hätte mir das raussuchen müssen, aufschreiben müssen, notieren, habe ich nicht gemacht. Nee, insofern glaube ich dir das und ja, Christoph Franke hat, glaube ich, immer gesagt, na, dann wird es Zeit fürs erste Mal oder so. Ne? Oder je länger eine Serie anhält, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie endet. Dann ist es vielleicht Samstag soweit.
Lukas, was ich dich noch fragen will, du warst ja fußballtechnisch, fußballromantisch unterwegs. Du warst ja am Freitagabend noch in der zweiten niederländischen Liga. Das ist mir erstmal aufgefallen, dass Roda gerade mittlerweile in der zweiten niederländischen Liga spielen muss und sein Dasein fristet. Wie war es denn in Kerkrade? Du hast so ein schwarz-gelbes Wochenende gehabt, ne? Weil Kerkrade, der ein oder andere wird es wissen, spielt ja auch in Schwarz-Gelb. Aachen in Schwarz-Gelb, Dynamo in Schwarz-Gelb. Mein Gott.
Das war mein schwarz-gelbes Wochenende, das stimmt. Ja, genau, Roda Kerkrade, riesiger Name. Mir war tatsächlich bis zu dem Moment, wo ich geschaut habe, was ich am Freitag machen kann, auch nicht so wirklich bewusst, dass die mittlerweile in der Zweitklassigkeit angelangt sind. Die sind abgestiegen, haben dann auch direkt danach nochmal die Chance gehabt, zurückzukehren ins Oberhaus, sind da aber die spielen Playoffs dann in der Zweitliga, da dann gescheitert. Also das ist quasi auch ein sehr großer Verein, der ein bisschen den Erwartungen hinterherhängt, aber ein wundervolles Stadion hat, mit leckeren Pommes, mit leckeren Getränken, mit einer angenehmen Fankultur. Es war jetzt nicht zu voll, es war nicht zu leer. Es war, was für mich jetzt als neutralen Beobachter in dem Spiel ganz schön war, war eine gute Mischung im Stadion. Das Spiel an sich gegen die Zweitvertretung von PSV war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, war jetzt aber auch nicht ganz schlimm. Das war eine nette Begebenheit. Das kann ich mal empfehlen. Wenn man mal wieder in die Verlegenheit kommen sollte oder wenn generell mal jemand in die Verlegenheit kommen sollte, in der Gegend sich ein Spiel anzuschauen, das kann man durchaus machen zu moderaten Preisen.
Also war ein guter Count.
Ja, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde das aufgrund der Distanz nicht jedes zweite Wochenende bevorzugen, aber irgendwann würde ich mir das wahrscheinlich, wenn ich dann in der ersten Liga wieder angekommen bin, nochmal antun.
Ja, solange die Pommes gut waren, dann ist da alles prima. Also, dann kann man noch nicht meckern.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Wir haben über Dortmund gesprochen, wir haben über Aachen gesprochen, über Essen gesprochen. Jetzt müssen wir auch über den Sonntag sprechen. Wie wichtig und wie entscheidend ist denn dieser Sonntag im Internationalen Kongresscenter?
Das ist eine gute Frage, Jens. Und ehrlicherweise bin ich da jetzt nicht genauso gespannt, aber ich glaube, der Ausgang ist ziemlich genauso offen, zumindest atmosphärisch, wie das, was Dynamo Samstag in Essen abliefern muss und erwartet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dem Antrag stattgegeben wird oder dass der Antrag angenommen wird, dass also es eine Handlungsempfehlung an die Geschäftsführung gibt, die Fanshops, wie wir so lapidar sagen, zu übernehmen, also die Merchandising-Anteile, die 50% da zurückzukaufen. Offen ist wahrscheinlich, wie lange die Sitzung dauert. Es geht Sonntag 16 Uhr los. Mal gucken, ob dann zur Tagesschau, wie es so schön heißt, oder zum Tatort um 20.15 Uhr alle wieder zu Hause sind. Das lässt sich, glaube ich, nie so genau sagen.
Und bin ich aber relativ sicher, weil es gibt ja nur einen Tagesordnungspunkt.
Naja, die Frage ist halt, wie intensiv darüber diskutiert wird. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, das kann ich mir nie vorstellen, aber es könnte natürlich auch gut sein, man ist noch eine Stunde fertig. Beide Seiten tragen noch mal kurz vor, um was es ihnen geht. Es wird abgestimmt. Der Antrag wird, so mein Bauchgefühl, angenommen, wenngleich ich es inhaltlich jetzt nicht für richtig halten würde, die Fanshops jetzt sofort zurückzukaufen oder zurückzuholen. Aber ich bin dafür nicht maßgeblich. Insofern kann es auch schnell gehen, aber wir kennen ja Dynamo und wir kennen ja die Emotionalität, die in dem Thema steckt. Das aus gutem Grund. Und da kann ich mir also auch gut vorstellen, dass da lebhaft diskutiert wird und der Blick auf die Uhr jetzt überhaupt nicht maßgeblich ist.
Was man sagen kann, die Geschäftsführung hat ja in den letzten Wochen dann auch nochmal ja so ein paar Fakten geschaffen. Also es gab diesen Mitgliederstammtisch, ich glaube, der von vielen auch gelobt worden ist, die dabei waren oder die auch virtuell dabei waren, 3 Stunden. Also für Mitglieder lohnt sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, weil man kriegt einen Einblick und man kriegt auch so einen Blick darauf, was für Projekte gerade bearbeitet werden, an was gearbeitet wird. Also Stichwort Kauf der AOK Plus, Walter Fritsch Akademie, Sport 5, Stadionverträge, zweite Mannschaft, um nur so ein paar Sachen zu nennen. Und ich glaube, da haben sie auch gemerkt, naja, vielleicht was die Informationen für Mitglieder betrifft, haben sie ein bisschen ein Defizit gehabt und haben das dann mit diesem Abend versucht nachzuholen. Bei der Entscheidung, ja, Tino, ich sag mal, wenn du es jetzt wieder vertagst, die Befürworter des Entscheids sagen, ja, wir werden hier seit Jahren hingehalten. Wir werden dann wieder 2 Jahre hingehalten und mit uns hat ja keiner so richtig geredet in den letzten Wochen und Monaten. Das Ding wabert halt schon seit, schieß mich tot, 2018. Das Ding ist ja jetzt nicht seit gestern auf den Tisch gekommen.
Nee, was mir aber da ein bisschen zu kurz kommt, ist halt Tatsache die inhaltliche Diskussion. Wir kratzen ja da viel an der Oberfläche und es geht viel darum, hat Dynamo jetzt die 2,5 Millionen oder 3, die es dafür braucht und notfalls eben mit Sonderumlage hin und her. Aber was das inhaltlich bedeutet, diese Merchandising-Rechte zurückzuholen und was es inhaltlich bedeutet, den Aufwand und überhaupt die tägliche Arbeit zu betreiben, um überhaupt mal die Millionengewinne, die es jetzt für Dynamo, nur für Dynamo gibt. Ich weiß, ein Kritikpunkt ist, dass der andere Geschäftspartner eben auch viele Millionen einstreicht. Aber schon alleine mal die Bilanz, das Geld, was Dynamo einstreicht, um das wieder zu erreichen. Ich glaube, Dynamo hat aus meiner Sicht genügend andere Themen und ist in seiner Struktur noch nicht so gefestigt und sollte sich vor allen Dingen erstmal auf das Sportliche konzentrieren und das Geld aus dem Merchandising eben aus dieser Struktur, wie sie jetzt vorherrscht, erstmal noch 2 Jahre mitnehmen. Und dann, das ist ja wohl jetzt das, wenn ich das richtig aus der Ferne mitbekommen habe, der Kompromiss, den die Geschäftsführung vorlegt, dass man es jetzt gerne auch schon notariell festschreibt, dass es 2028 über die Bühne geht. Da hätte man jetzt 2-3 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich finde das jetzt gar keinen schlechten Vorschlag, aber wie gesagt, ich kenne da jetzt auch nicht das allerletzte Detail, habe aber das Gefühl, dass wir eben doch insgesamt zu emotional und zu wenig inhaltlich diskutieren.
Emotional werden die Parteien dann am Sonntag diskutieren. Aber ich frage mich, das sind ja wie Unterhändlerverhandlungen, also oder wie Koalitionsverhandlungen, soll ja in Deutschland momentan modern sein. Man hätte sich ja irgendwo treffen können, das habe ich immer mal wieder gesagt. Aber wenn du dich triffst und wenn du die Fakten, die du am letzten Mittwoch auf den Tisch gelegt hast, gesagt hast, okay, wir haben jetzt vor, die Trainingsakademie zu kaufen, wir haben folgende Projekte vor und wir wollen die Rechte für den Fanshop dann definitiv zurückkaufen.
Ich will jetzt nicht als Sprecher des Vereins fungieren oder als Sprecher im Speziellen von Stefan Zimmermann und David Fischer, aber ich glaube schon, dass es da einen Austausch gab und am Ende, und das ist auch so ein bisschen, was Tino ja mit sagt, ist die Emotionalität, die jetzt bei dem Thema mitschwingt. Ich glaube, dass es jetzt auch schon darum geht, für die Fanszene ein bisschen Muskeln zu beweisen, ein bisschen zu zeigen, dass man wer ist, dass man eine eine Stimmgewalt hat. Und jetzt ist es schon auch ein Machtspiel, finde ich, weil wenn dieser Antrag, wie wir alle vermuten, durchgeht, ist eine Handlungsempfehlung im Raum und der Verein muss sich dazu positionieren. Und es endet ja nicht mit dem Sonntag. So, danach steht ja noch in weitere Gespräche. Danach könnte es wieder Plakate geben, wieder Unruhe geben. Und ich glaube, für die beiden Geschäftsführer, die ich jetzt ansprach, ist es schon auch ein entscheidendes Thema, weil wir haben mit ihnen jetzt ein längeres Interview gemacht. Beide haben eine gewisse Affinität zum Laufen. Mehr noch Fischer als das Zimmermann hat. Wenn man von dem Bild des Marathons ausgeht, was ich im Text aufgemacht habe, ist man jetzt beim Halbmarathon. Beide haben grob 1,5 Jahre ihrer Vertragslaufzeit bei Dynamo jetzt verlebt, haben noch 1,5 Jahre vor sich. Und im Marathon, so habe ich mir sagen lassen, Tino, du kannst mich sehr gerne korrigieren, aber gibt es ja immer irgendwann den Moment, wo der Läufer anfängt, sich zu hinterfragen, ist das eigentlich richtig, was ich mache, wo die ersten körperlichen Schmerzen kommen. Und das ist jetzt ein sehr großes Bild, aber ich glaube, für die beiden ist das jetzt wirklich ein entscheidender Moment, wo sie auch Vertrauen spüren wollen. Das haben sie auch nicht nur zwischen den Zeilen gesagt, sondern auch im Zitat gesagt, dass sie sich Vertrauen wünschen, ihre Karten auf den Tisch gelegt haben, ihre Ideen für die Vereinsentwicklung. Und da kann man natürlich anderer Meinung sein. Man kann andere Projekte immer präferieren gegenüber dem, was die Geschäftsführung macht. Aber wenn die beiden für sich erkannt haben oder für sich festgelegt haben, dass das ihr Weg ist, dann ist es jetzt für mich schon auch ein Stück weit eine Frage, wie sehr man der Arbeit, der Vision der beiden für Dynamo Dresden vertraut. Also es ist für mich jetzt schon wirklich wegweisend, was da am Sonntag passiert. Vielleicht gar nicht mal nur inhaltlich, aber atmosphärisch.
Naja, wenn ich das Bild des Marathons aufnehme, da wird ja ganz gerne auch immer erzählt, dass irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt, so nach 30, 35 Kilometern. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das kann so sein, aber es muss nicht so sein. Wenn man richtig gut vorbereitet ist, dann schafft man so einen Marathon auch ohne Mann mit dem Hammer. Und das könnte jetzt natürlich, Jens hat das angedeutet, die Krux sein, dass Fischer und Zimmermann da ein Thema geerbt haben von ihren Vorgängern, was eben schon rumwabert. Und sozusagen die Vorbereitung haben halt andere gemacht. Was ich damit sagen will, ist, Jens sagt ja zu Recht, ich meine, die Fans fühlen sich jetzt ein Stück weit halt auch an der Nase rumgeführt. Kann man gewissermaßen verstehen. Jetzt ist eine neue Geschäftsführung da. Die hat jetzt ja auch schon einiges geschafft und hat vor allen Dingen eine Vision aufgezeigt. Am Ende müsste man an den Verhandlungstisch, an den Koalitionstisch irgendwie wieder zurückkommen. Und am Ende heißt es doch immer so schön, nichts ist größer als Dynamo Dresden. Und man müsste doch eine Lösung im Sinne des Vereins finden und vor allen Dingen eine Lösung, die jetzt den kurzfristigen sportlichen Erfolg auch nicht gefährdet. Weil was die Mannschaft, glaube ich, auch am allerwenigsten braucht, sind jetzt irgendwelche Nebenschaukriegsplätze. Wenn gleich der Fanshop weit weg ist vom Kabineninnenleben, gibt es ja dann trotzdem, rumort es ja, und das haben wir in der Vorsaison gesehen. Das sind einfach Dinge, die kann Dynamo nicht gebrauchen. Und von daher glaube ich, es ist halt in der Vergangenheit viel Porzellan sozusagen zerdeppert worden. Man hat sich nicht besonders gut vorbereitet, aber vielleicht schafft man es ja noch, sich noch irgendwie ins Ziel zu retten, was das Thema Fanshop betrifft, und dann einfach für den nächsten Marathon oder für die nächsten Projekte, und da war der Mitgliederstammtisch sicherlich ein guter Anfang, ein sehr guter Anfang, auch ja, das ein Stück weit transparenter zu vollziehen.
Und du musst natürlich auch gucken, weil du das Sportliche gerade ansprichst, du brauchst noch ein bisschen Geld auch für den Sommer. Solltest du, was wir alle natürlich hoffen, doch den Sprung in die zweite Bundesliga schaffen, musst du das Team entsprechend auffrischen und dort auch in die Mannschaft investieren. Das zeigen gerade die Beispiele Ulm oder Regensburg. Wenn du mit der Aufstiegsmannschaft in die zweite Liga gehst, dann herzlichen Glückwunsch.
Ganz genau, und wir müssen ja immer drüber reden, was ist eigentlich das Kerngeschäft von Dynamo Dresden? Und das Kerngeschäft ist es jetzt nicht, sage ich mal, zwingend einen Fanshop zu betreiben und noch 5 andere Projekte nebenbei laufen zu lassen, sondern eine sportliche Kontinuität abseits, oberhalb der dritten Liga zu sichern. Ja. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist Dynamo in den letzten 5, 7 Jahren nicht mehr als eine Fahrstuhlmannschaft. Und das muss man jetzt wirklich schnellstens ablegen. Und Jens, du hast es gerade angedeutet, das wird im Sommer überhaupt keine leichte Aufgabe. Auch sollte alles so kommen, und dann haben wir ja einige Aufstiegshelden hier in Dresden, dem einen oder anderen dann zu sagen, du, der Weg für dich endet genau hier, oder du bist im nächsten Jahr bestenfalls die Nummer 14 oder 15 im Kader, auch wenn du dieses Jahr die Nummer 8 warst. Und anders geht's eigentlich auch nicht.
Wir lassen uns mal überraschen, was der Sonntag bringt, wie lange es geht, wobei das ist nebensächlich, und welche Entscheidungen getroffen werden und wie maßgeblich die dann sind, weil wir sollten auch nicht ganz vergessen, im Herbst bei der nächsten Mitgliederversammlung gibt es dann den Neuwahlen des Aufsichtsrates. Auch nicht ganz unwichtig.
Dann machst du schon das nächste Thema auf, ne? Und jetzt wird der eine oder andere sagen, was hat der Fanshop mit dem Aufsichtsrat zu tun, aber wir könnten jetzt sozusagen in die Verlängerung gehen und ich glaube, ohne weiteres wird es uns gelingen, den direkten Zusammenhang zwischen Fanshop-Rückkauf und Aufsichtsratswahl im November herzustellen. Aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle, weil, wie du auch schon sagtest, endet das Thema ja am Sonntag nicht.
Lukas, das war schön, dass du mal wieder bei uns warst, in unserer trauten Runde. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, nach diesem 0:0 gegen Dortmund 2 hier bei uns heute dabei zu sein und so ein paar Sachen noch mal auszudiskutieren.
Danke euch.
So, Tino, also Francesco Friedrich hat schon wieder geliefert bei dir in den USA. Du hast schon durchblicken lassen, Zweier Bob Weltmeister geworden am Sonntag, sehr erfolgreich gewesen. Sein großer Widersacher, Johannes Lochner, hat dann gesagt, wie macht er das bloß? Der Francesco Friedrich ist so ein bisschen wie der FC Bayern, oder?
Wenn es drauf ankommt, liefert er ab. Genau. Wobei Francesco Friedrich, wenn du den Vergleich so ziehst, noch besser als der FC Bayern ist. Weil die Bayern haben zwar Leverkusen jetzt ziemlich klar in die Schranken gewiesen, das habe auch ich hier in der Ferne mitbekommen, aber es reicht eben dann aus bayerischer Sicht eben doch zu selten für den ganz großen Triumph. Und Francesco Friedrich ist jetzt zweimaliger Olympiasieger geworden, also 2018, zweimal 2022, hat jetzt Sonntag hier den 15. WM-Titel geholt. Und der WM-Titel ist noch ein bisschen mehr, glaube ich, als die deutsche Meisterschaft. Insofern, ja, aber ich will jetzt gar nicht so viel über Bob wieder reden, Jens, sonst gibt es wieder Kritik. Könnte aber an der Stelle auf den Podcast Dreier Bob verweisen. Wer also noch mehr aus Lake Placid hören will, mit meinem Kollegen Fabian Deige mache ich den ja. Und wir haben am Montag eine Folge aufgenommen, direkt nach diesem dramatisch spektakulären Zweier Bob-Finale am Sonntag.
Aber sonst ist es schön in Lake Placid. Das kann sich ja wenigstens noch durchblicken lassen.
Auf jeden Fall. Es gibt hier vor allen Dingen auch krasse Temperaturunterschiede. Wir hatten am Wochenende 10 Grad minus, gefühlt so Richtung minus 19, minus 20, sehr, sehr windig, orkanartig fast. Und gestern 11 Grad. Ich war joggen, kannst du dir vorstellen, bei Sonne. Und der erste.
Rund um den See?
Rund um den See, genau. Und der erste Amerikaner hat auch in kurzen Hosen schon seinen Hund ausgeführt.
Wahnsinn.
Ja.
Wobei, das war letztes Wochenende hier in Dresden genauso. Da waren so 16, 17 Grad, da gab es Menschen, die auch schon in der kurzen Hose rumgelaufen sind.
Was ich aber dazu sagen muss, nach den 11 Grad gestern waren es heute früh wieder minus 6. Gut. Und jetzt soll der große Regen kommen. Bleibt also spannend und ich kann dir versprechen, Jens, das Bürgerfoto werde ich liefern. Ich reise hier nicht ab, ohne einen richtig fetten Bürger in mich hineingestopft zu haben und vielleicht auch zwei.
Das versprichst du mir seit einer Woche und da kommt nichts, da kommt nichts.
Man kann mit dem Besten nicht gleich zu Beginn starten. Das Beste kommt immer zum Schluss.
Und das bedeutet dann der Vierertitel für Francesco Friedrich am Samstag. Die ist ja vorverlegt worden, die Entscheidung,
wegen
oder?
Dem Regen. Wegen dem vielen Regen und dem warmen Wetter ist vorverlegt worden auf Freitag 2 Läufe, Samstag 2 Läufe. Aber du, ich bin da so hin und her gerissen. Es wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, es wird noch spannender, das haben ja auch die Bob-Piloten gesagt, als vergangene Woche beim Zweier. Und wie gesagt, der war schon richtig, richtig spannend. Schauen wir mal.
Wie viele Zuschauer sind denn dort jetzt da bei der WM-Entscheidung?
An so einer langen Bahn, es ist immer schwer durchzuzählen. Also an dem Samstag war richtig viel los, fand ich. Am Sonntag, als die Entscheidung fiel, war es relativ übersichtlich. Aber was die Amis halt gut können, da stehen dann halt 20, 30 Leute im Ziel und die schreien so laut USA, da denkst du, die ganze Bahn ist voll. Also die können sich schon gut feiern. Weil im Monobob gab es natürlich einen US-amerikanischen Sieg, Kesha Love. Die hat sich auch in Szene gesetzt auf dem Siegerpodium. Also das ist dann so ein bisschen Born in the USA.
Genieß es noch ein bisschen in den USA. Nächste Woche bist du wieder zurück, wenn alles gut geht?
Was heißt, wenn alles gut geht? Ich gehe sicher davon aus, dass alles gut geht. Und dann bin ich nächste Woche Dienstag wieder in Dresden.
Das freut mich. Tino, dann eine gute Zeit.
Jo, danke dir.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.